Das ist das Tier. Und es hat 7 Häupter.
Ägypten, Assyrien, Babylonien, Persien,
Griechenland, Rom. Und dann kommt ein 7. Das haben wir noch nicht geklärt. Da sind die Fragezeichen. Und das müssen wir angehen jetzt. Was ist mit dem 7. Haupt des Tieres in Offenbarung 13? Und da müssen wir noch einmal nach Daniel zurückgehen. Noch einmal nach Daniel 7. Daniel 7. Zunächst die Verse 7 bis 8. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein 4. Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Jetzt gehen wir weiter nach Vers 19. Danach, sagt Daniel, hätte ich gerne genaueres gewusst über das 4. Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. Und dann kriegt er Auskunft, Vers 23. Das 4. Tier, jetzt kommt die Erklärung, wird das 4. Königreich auf Erden sein. Das 4. Königreich nach Daniels Sicht, ja, das Römische. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Jetzt kommt eine genauere Erklärung. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich, aus dem römischen Königreich, hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, 1 Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Danach wird Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und er ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Daniel wollte gerne Näheres wissen, und ich bin ihm regelrecht dankbar dafür, dass das so war, denn auf diese Weise sind uns entscheidend wichtige Informationen zugänglich geworden. Ich versuche es mal für uns zu bündeln. Wir haben gesehen, das 4. Tier in Daniel 7 ist gleichzeitig das 6. Haupt in Offenbarung 13, nämlich das Römische Reich. Und mit diesem römischen Weltreich hat es eine besondere Bewandtnis nun. Es ging zwar im Jahr 476 nach Christus unter, wie uns die Geschichtswissenschaftler belehren, aber dieses römische Reich wird in Zukunft noch einmal so etwas wie eine Neuauflage erleben, und die hat direkt mit der Machtergreifung des Antichristen zu tun. Schauen wir uns das an. In Daniel 7, Vers 24 heißt es, dass aus dem nach Daniels Zählung 4. Weltreich, dem römischen Reich, 10 Hörner hervorgehen werden. Die 10 Hörner stehen für 10 Könige. Das heißt, das römische Weltreich wird zu irgendeinem Zeitpunkt eine Wiederbelebung, eine Neuauflage erleben. 10 Könige werden dann gleichzeitig über dieses neu aufgelegte römische Reich herrschen. Und jetzt achten Sie, was geschieht. Noch während der Regierungszeit dieser Könige wird ein skrupelloser Machthaber aufsteigen, so können wir aus Daniel entnehmen, und der wird 3 der Könige stürzen und sich selbst an die Macht bringen. Daniel beschreibt diesen Machthaber als ein kleines Horn, das 3 von den 10 Hörnern ausreißt, Augen und Maul hat und große Dinge redet. Daniel 7, Vers 8. Und jetzt achten Sie weiter darauf, was dieses kleine Horn, was dieser Machthaber tut. Er lästert Gott, er verfolgt die Gläubigen, er handelt in allem gegen das Wort Gottes und er herrscht 3,5 Jahre. Und jetzt blättern Sie bitte wieder ins 13. Kapitel der Offenbarung. Da finden Sie ganz dasselbe. Auch das Tier hat 10 Hörner. Offenbarung 13, 1. Und in Offenbarung 17, 12 und 13 wird ausdrücklich dazu erklärt, dass diese Hörner 10 Könige darstellen, die für kurze Zeit mit dem Tier zusammen regieren, dann aber ihre Macht an das Tier abtreten. Und weiter. Auch von dem Tier wird gesagt, dass es Gott lästert. Offenbarung 13, Vers 6. Auch von dem Tier wird gesagt, dass es die Gläubigen verfolgt, Offenbarung 13, Vers 7. Und auch von dem Tier wird gesagt, dass es nur für 3,5 Jahre herrscht. Das heißt, das Tier in Offenbarung 13 hat auch all die Eigenschaften, die das kleine Horn in Daniel 7, Vers 8 innehat. Und wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann können wir schon eine ganze Menge über das Tier aus dem Meer, über den sogenannten Antichristen sagen. Er vereinigt die Macht und die Gottlosigkeit von 6 großen Weltreichen in sich. Die Macht und die Gottlosigkeit der Weltreiche Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Und er selbst wird ein letztes, ein siebtes, wo die Fragezeichen sind, gottloses Weltreich aufbauen. Es handelt sich dabei um eine Art Neuauflage des römischen Weltreichs. 10 Könige werden zunächst mit ihm dieses Reich regieren, aber er wird bald der unumschränkte Herrscher sein. Er wird Gott lästern, die Gläubigen verfolgen, in allem gegen das Wort Gottes handeln und er wird 3,5 Jahre herrschen. Und was wird dann sein? Dann wird Jesus wiederkommen und ihn entmachten und das Reich Gottes bringen. So sagt es die Offenbarung, so sagt es Daniel. Es stimmt genau überein. Sie merken, in dem Tier aus dem Meer bündelt und konzentriert sich die gesamte Macht und Gottlosigkeit, die jemals in der Welt wirksam war. Und darum heißt es auch von dem Tier aus dem Meer ausdrücklich, dass es seine Macht von dem Drachen, also von Satan selbst, bekommt. Offenbarung 13, 2. Diese Machtkonzentration führt zur Bildung eines siebten Weltreiches unter der Diktatur des Antichristen. Es besteht allerdings nur 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Wie oft sind wir jetzt schon auf diese Zahl gestoßen? Immer und immer und immer wieder. Die letzten 7 Jahre der Menschheit bestehen aus 2x3,5 Jahren. 3,5 Jahre markieren genau den Scheitelpunkt dieser 7 Jahre. Und ich möchte, bevor wir weitergehen, uns nochmal vor Augen führen, was vor und nach diesem Scheitelpunkt alles geschieht, soweit wir es bisher kennengelernt haben. Sie haben die erste Hälfte der 7 Jahre, 3,5 Jahre, da sind die Siegel 1 bis 6. Ein Friedensvertrag mit Israel, Daniel 9, Vers 27, nennt den. Falsche Christusse treiben ihr Unwesen. Es entsteht eine Welteinheitsreligion. Darüber wird uns Pastor Nestvogel morgen ausführlich informieren. Und der Antichrist ist auf dem Weg zur Macht. All dieses passiert in der ersten Hälfte der 7 Jahre. Dann kommt die Ausweisung Satans, der Machtantritt des Antichrist. Und jetzt passen Sie auf, was da geschieht. Es kommen die Posaunen und die Zornschalen. Der Bruch des Vertrages mit Israel, die Flucht des Volkes Gottes in die Wüste, die Anbetung des Antichristen und seine Herrschaft. Im zweiten Teil der 7 Jahre. So ist der Überblick. Und das Wichtigste, das kommt danach. Dann kommt Jesus wieder und dann wird gerichtet. Und jetzt wollen wir noch einen letzten Schritt weitergehen in diesem Kapitel und die Person kennenlernen, die sozusagen die rechte Hand des Tieres ist. Das ist das Tier aus der Erde. Offenbarung 13, 11 bis 18. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte 2 Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen von dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen, eigentlich steht da Atem, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Das Tier aus der Erde ist eine konkrete Person, genau wie das Tier aus dem Meer. Natürlich vertritt es auch einen Machtbereich, aber es ist auch eine konkrete Person. Und während das Tier aus dem Meer, der Antichrist, vor allem mit weltlicher Macht und weltlicher Machtausübung zu tun hat, ist das Tier aus der Erde vor allem für die Religion zuständig. Seine Macht ist bedeutend geringer als die des Antichristen. Das sieht man daran, dass es nur 2 Hörner hat. Das Tier aus dem Meer dagegen hat 10. Das heißt aber nicht, dass das Tier aus der Erde keinen Einfluss hätte. Ganz im Gegenteil. Dieser falsche Prophet, verkleidet als Engel des Lichts, übt einen beträchtlichen Einfluss aus. Er sichert nämlich die Herrschaft des Antichristen ab und sorgt dafür, dass sich die Menschen freiwillig dieser Diktatur fügen. Das Tier aus der Erde, der falsche Prophet, ist ein Meister der Verstellung und ein Meister der Verführung, ein großer Kenner der menschlichen Seele und ihrer Regungen. Und er spielt virtuos auf der Klaviatur der Verführung. Eine Art Dr. Joseph Goebbels in Potenz. Bitte achten Sie darauf, wie dieser falsche Prophet auftritt, Offenbarung 13,11. Er tritt auf wie ein Lamm, wie ein Lamm. Das Lamm steht für Jesus und das heißt, der falsche Prophet an der Seite des Antichristen kopiert Jesus, er äfft ihn nach. Er erweckt den Anschein, er sei wie Christus, aber seine Worte sind anders. Er redet wie ein Drache, so steht es da. Das heißt, seine Worte sind satanisch inspiriert und dienen den Zielen Satans. Und was ist die Wirkung? Steht da, Offenbarung 13, Vers 12. Er bewirkt, dass die Menschen auf der Erde den Antichristen anbeten. Also, der Satan bringt den Antichristen an die Macht. Der Antichrist übt die Herrschaft aus und lässt sich anbeten. Und der falsche Prophet sorgt dafür, dass die Menschen dem Antichristen diese Anbetung auch liefern. Und alle drei stellen so etwas dar wie eine satanische Dreieinigkeit. Eine widerliche satanische Nachäffung der göttlichen Dreieinigkeit. Sie haben nichts Eigenes, diese drei, außer ihrer Boshaftigkeit. Sie können Gott nur nachäffen unter satanischem Vorzeichen. Das hört sich schauerlich und blasphemisch an und das ist es auch. Aber den Menschen wird es gefallen. Und sie werden die Verführung schlucken, als würde ihnen ein Delikatesshappen angeboten. Und das ist ganz entsetzlich. Und dann beschreibt Johannes die Taktik der Verführung des Tieres aus der Erde. Und die ist ebenso einfach wie wirksam. Es ist die Taktik der Zeichen und Wunder. Jesus hat davor dringend gewarnt, der Apostel Paulus auch, weil sie wussten, wie uns das packt. Und wie manipulierbar wir werden, wenn man Zeichen und Wunder vor uns zelebriert. Schauen Sie nur mal 2 Warnungsstellen an. Matthäus 24, 24 bis 26. Matthäus 24, 24 bis 26. Aus der Endzeitrede Jesu. Er sagt, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen. Und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Verstehen Sie, der Prophet tritt auf wie Christus. Und deswegen werden die Leute sagen, da ist er doch, da ist er doch, geh doch hin. Wenn du Christus sehen willst, geh doch hin. Aber es ist nur sein Nachäffer, der da am Werk ist. Und 2. Thessalonicher 2, eine Warnung von Paulus. 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12. 2. Thessalonicher 2. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, da ist das Stichwort schon wieder, und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Und jetzt schauen Sie bitte noch einmal nach Offenbarung 13, Vers 12. Da geht das los mit den Zeichen und Wundern. Die Menschen beten den Antichristen, das Tier, an weil es eine tödliche Wunde empfing und doch wieder heil und lebendig wurde. Das ist eine erstaunliche Sache, führt uns nochmal zurück nach Offenbarung 13, 3 bis 4. Da steht, und ich sah eines seiner Häupter, jetzt wird also der Antichrist beschrieben, als wäre es tödlich verwundet und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Wenn der Antichrist an die Macht gelangt ist, wird er unter Umständen, die nicht näher genannt werden, eine Verletzung bekommen, die normalerweise tödlich enden würde. Und er wird doch wieder heil werden. Ich möchte es ganz spitz auf den Punkt bringen. Er wird etwas inszenieren, was einer Auferstehung von den Toten zumindest ähnelt. Er wird so etwas wie eine Nachäffung der realen leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten versuchen. Und seine Nachäffung wird in jedem Fall so echt aussehen, dass sie viele Menschen von seiner Macht überzeugen wird. Und dann werden die Menschen etwas sagen, was der Antichrist selbst, aber auch der Satan hinter ihm, sehr, sehr gern hören wird. Vers 4, 13 Vers 4, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Das ist ein Satz voller Ehrfurcht, den die Menschen hervorstammeln. Und das ist kein zufälliger Satz, das ist ein Satz, den sie in der Bibel häufig finden. Psalm 113, Vers 5, Micha 7, Vers 18, 2. Mose 15, 11. Nur mit einem wesentlichen Unterschied. An all diesen Stellen wird genau dieser Satz in genau diesem Wortlaut auf Gott bezogen. Wer ist Gott gleich? Der Antichrist wird es zu dieser Zeit voller Wonne hören, dass ausgerechnet ein Satz, mit dem in der Bibel Gott angebetet wird, jetzt ihm gilt. Weil es ein irrwitziges Ziel ist, so zu sein wie Gott. Verstehen Sie, die Menschen werden beeindruckt sein, zutiefst beeindruckt, bewegt von dem, was der falsche Prophet und der Antichrist ihnen vorführen. Die Herzen der Menschen werden Satans Strohmann förmlich zufliegen. Die Menschen werden dahinschmelzen vor so viel Machtdemonstration, die ihnen kribbelnd unter die Haut gespritzt wird. Sie werden besoffen sein von Zeichen und Wundern. Und der falsche Prophet, das Tier aus der Erde, wird sie bei Laune halten. Er wird Feuer vom Himmel regnen lassen und damit die zwei Zeugen aus Offenbarung 11, Vers 5 und sogar den Propheten Elia nachäffen. Er wird die Menschen auffordern, eine Statue anzufertigen, die den Antichristen darstellt. Wahrscheinlich wird die im Tempel in Jerusalem aufgebaut werden. So deutet es Matthäus 24, Vers 15 an. Und dann wird der falsche Prophet dafür sorgen, dass diese Skulptur anfängt zu atmen und zu sprechen. Offenbarung 13, 14 bis 15. Und wieder werden die Menschen zutiefst bewegt und fasziniert sein. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Sache mit der Statue mehr sein als nur ein Taschenspielertrick. Verstehen Sie, wenn Sie heute ins Disneyland fahren, da sehen Sie auch eine Statue von Abraham Lincoln herumstehen, die spricht und Arme und Beine bewegt. Und trotzdem kommt niemand auf den Gedanken, sie könne echt sein. Der falsche Prophet wird den Menschen mehr bieten als das. Der Anblick einer atmenden, sprechenden Statue wird sie überwältigen. Und doch wird es nur eine hohle Nachäffung sein. Denn Leben schaffen kann allein nur Gott. Satan kann immer nur so tun, als ob. Er kann immer nur den Tod bringen, nicht das Leben. Und dann werden sich die Menschen ein Zeichen machen lassen, auf die Stirn oder an die Hand. Vielleicht eine Tätowierung. Und diese Tätowierung wird ausdrücken, dass sie gern mit Leib und Seele dem Antichristen gehören wollen. Aus der Zeit des Johannes sind solche Tätowierungen bestens bekannt. Anhänger heidnischer Kulte ließen sich mit solchen Zeichen versehen, um die Zugehörigkeit zu einer Gottheit öffentlich zu bezeugen. Und genauso wird es auch in den 3,5 Jahren des Antichristen sein. Sie haben gesehen, in Vers 18 wird auch dann diese Zahl genannt, die 666, die Zahl des Antichristen. Der Hintergrund und die genaue Bedeutung dieser Zahl sind umstritten. Aber wenn der Antichrist eines Tages auftritt, wird sie nicht mehr umstritten sein. Dann wird sie klar sein. Und möglicherweise werden dann viele Menschen sehr stolz diese Zahl an Stirn oder Hand tragen. Und diese Zahl wird dann auch zum Zwangsmittel werden, um die gefügig zu machen, die noch zögern. Niemand wird mehr Nahrung, Kleidung oder irgendetwas anderes kaufen oder verkaufen können ohne das Zeichen. Auch der schiere Hunger wird also Menschen in die Arme des Antichristen treiben. Die 3,5 Jahre des Antichristen werden darum eine Zeit ungeheuren Drucks für die wenigen Menschen sein, die Widerstand leisten. Ganz besonders schwierig wird es für die bekehrten Israeliten in ihrem Zufluchtsort in der Wüste sein. Möglicherweise werden Christen sie unter Lebensgefahr mit Nahrungsmitteln versorgen. Die Worte Jesu vom Weltgericht, wie wir sie in Matthäus 25 haben, sprechen möglicherweise auch von dieser Zeit, in der es ein todesmutiges Unternehmen sein wird, andere Christen zu besuchen, sie mit Nahrung und Kleidung zu versorgen. Denn ich, sagt Jesus, bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, vielleicht in der Todeszelle, und ihr seid zu mir gekommen. Die Zeit des Antichristen ist eine Zeit, die gesättigt sein wird mit Gewalt. Gesättigt mit Götzendienst pur und gesättigt mit lügenhaften Zeichen und Wundern. Und Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 24, dass es so schlimm sein wird, dass selbst die wenigen Gläubigen in Gefahr sein werden, verführt zu werden, und dass Gott deswegen die Tage verkürzt. Matthäus 24, Vers 22. Und ich glaube, dass wir allen Grund haben, diese Mahnung sehr ernst zu nehmen. Denn heute schon, wo wir noch keineswegs unter der Herrschaft des Antichristen leben müssen, heute schon steht die Christenheit weltweit in Gefahr, durch Zeichen und Wunder besoffen gemacht und verführt zu werden. Haben wir es schon vergessen? Es ist noch nicht so lange her, dass ich im Januar 1994 in der Airport Vineyard Fellowship Gemeinde in Toronto innerhalb bestimmter Gottesdienste so bisher noch nicht dagewesene Kraftwirkungen zeigten. Menschen fielen reihenweise zu Boden und blieben oft stundenlang dort liegen. Andere stießen laute, tierhafte Schreie aus, die sich wie das Brüllen eines Löwen, eines Stieres oder auch wie das überlaute Krähen eines Hahnes anhörten. Wieder andere wälzten sich in Zuckungen am Boden oder wurden von langanhaltendem Zittern geschüttelt, das auch noch Tage nach dem Gottesdienst anhielt und immer wieder auftrat. Noch andere lachten oder weinten über mehrere Stunden hinweg, ohne aufhören zu können. Und noch andere erlebten krampfartige Symptome, die ihre Körper eigentümlich zucken ließ. Und wieder andere bewegten sich Betrunkene, wankten und lallten über längere Zeit. Nach Angaben von John Arnott, dem Pastor der Gemeinde, war in der ersten Zeit ein geordneter Gottesdienst, geschweige denn eine Predigt, nicht mehr möglich. Die Gottesdienste boten ein Bild des Chaos. Und was war die Wirkung? Ging ein Aufschrei der Empörung durch die weltweite Christenheit? Weit gefehlt. Es setzte im Gegenteil ein beispielloser Toronto-Tourismus ein. Christen pilgerten zu Tausenden in die Gemeinde am Rollfeld, um sich den sogenannten Toronto-Segen abzuholen. Die Verführung klappte wie am Schnürchen. Und wer aufmuckte und darauf hinwies, dass die Zeichen und Wunder dort wohl aus dem Bereich des Schamanismus und Okkultismus, nicht aber aus der Bibel bekannt seien, wurde sehr schnell verdächtigt, ein evangelikaler Betonkopf zu sein, der keine Ahnung habe vom Heiligen Geist. Meine Frau und ich kennen eine ganze Reihe von Christen aus charismatischen Gemeinden und wir haben eine ganze Reihe von Gesprächen geführt, gerade auch über die Toronto-Phänomene. Eine junge Frau, mit der wir darüber sprachen und der gegenüber wir unsere Bedenken äußerten, gab uns in vielem Recht. Aber am Schluss des Gesprächs kam sie zu einem ganz erstaunlichen Fazit. Sie sagte sinngemäß: Wisst ihr, es ist ja alles schön und gut, was ihr sagt, aber letztlich ist es mir eigentlich egal, was die Bibel dazu genau sagt. Die Erfahrungen, die ich mache, sind so positiv, ich will auf jeden Fall bei ihnen bleiben. Es war ihr letztlich egal, was die Bibel sagte. Sie wollte einfach nur bei dem bleiben, was sie für positive Erfahrungen hielt. Das ist Verführung im Endstadium, wenn man nicht einmal mehr wissen will, was Gott einem zu sagen hat in seinem Wort. Ich glaube, dass Verführung eine Gefahr ist, die weit, weit unterschätzt wird. Und zwar deswegen, weil sie nicht drohend und böse daherkommt, sondern weil sie bei uns bei unseren wärmsten Emotionen fasst. Weil sie uns bei unserer Nimmersattheit nach beeindruckenden Zeichen und Wundern packt. Weil sie schleichend in uns eindringt und uns dazu verführt, dass wir mehr und immer mehr erleben wollen, aber nicht mehr denken und nicht mehr die Arbeit des Gehorsams auf uns nehmen. Und es gibt nur ein wirksames Mittel gegen die Verführung: Gottes Wort genau kennenlernen und es anwenden und dann kompromisslos tun, was es sagt. Wer anfängt, Fragen der biblischen Lehre zurückzustellen oder für zweitrangig zu erklären, hat sich bereits verwundbar gemacht für die stillen Attacken der Verführung. Wir sind gleich durch. Die Kapitel 12 und 13 der Offenbarung haben uns mit sehr viel Negativem konfrontiert. Es gehört nun mal zum Realismus der Bibel, dass sie auch negative und unerfreuliche Dinge nüchtern und sachlich anspricht, damit wir uns nüchtern und sachlich darauf einstellen können. Die Bibel nennt Dunkel und Licht, böse und gut, ungeschminkt. Aber, und das ist ganz wichtig, sie lässt dem Dunklen und Hässlichen und Bösen niemals das letzte Wort. Sie macht immer ganz klar, dass die Wahrheit Gottes und das Licht Gottes am Ende siegen werden. Und so verwundert es nicht, dass auf zwei Kapitel, die so viel, wirklich so viel Negatives zu berichten hatten, nun ein ganz anderes Kapitel folgt. Ein Kapitel, das schon vorausschaut auf das Ende der letzten 7 Jahre. Es ist, als wollte die Bibel hier noch einmal dick unterstreichen, dass der Aufruhr des Antichristen wirklich der Aufruhr eines Verlierers ist. Ein Aufruhr eines Verlierers, der nicht siegen kann, weil seit dem Tod Jesu am Kreuz seine Entmachtung unumstößlich geworden ist. Und so präsentiert uns Kapitel 14 der Offenbarung eine Vorschau auf das Ende. Das sind Schlaglichter, die manches von dem anreißen, was später in den Schlusskapiteln der Offenbarung noch genauer kommt. Wir wollen darum dieses Kapitel nur im Überblick behandeln, uns einen ersten Eindruck von den Ereignissen schaffen, die später noch eingehender dargestellt werden und die wir morgen Nachmittag kennenlernen werden. Offenbarung 14, 1 bis 5. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie eine Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig.
In Kapitel 6, Vers 9, nicht als er das 5. Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes willen, ihres Zeugnisses willen. Die schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger, Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und ihnen wurde dann gesagt: Noch etwas Geduld. Aber jetzt, wo die 7 Posaunen beginnen sollen, da wird in diesem Bild von dem Räucherwerk, dem vielen Räucherwerk, das zusammen mit den Gebeten vor Gott gebracht wird, deutlich gemacht: Diese Gebete der Glaubenden, auch der leidenden Gemeinde, diese Gebete sind nicht nur zu Gott aufgestiegen, sondern, wie wird es hier deutlich, diese Gebete werden jetzt auch auf die Erde geworfen. Der Rauch des Räucherwerks, Vers 4, Kapitel 8, steigt auf mit den Gebeten der Heiligen vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass, füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Das als Einleitung zu diesen sieben Posaunengerichten. Ich verstehe diesen Abschnitt mit dem Räucherwerk so. Auf der einen Seite steigen die Gebete, die Anbetung, der Dank vor Gott, aber auch diese Bitte, Herr, wie lange noch? Wie lange bleibt das Leid ungesühnt? Wie lange bleibt das Unrecht ungesühnt, das geschehen ist? Diese Gebete steigen vor Gott, aber zugleich wird Räuchwerk genommen und Feuer vom Altar. Und es steigt nicht nur als ein Wohlgeruch vor Gott auf, sondern es wird zugleich auf die Erde geworfen und es entstehen Donner und Blitze und Ähnliches. Und damit werden die sieben Posaunengerichte eröffnet. Ich sehe darin einen starken, symbolischen Ausdruck dafür, dass Gott jetzt die Gebete erhört, die zur Zeit des fünften Siegels noch nicht erhört werden konnten, sondern wo hieß, noch einen Augenblick bitte. Ihr müsst noch etwas warten, bis dieses Gebet auch, dass Gott sein Recht durchsetzt auf Erden, erfüllt werden kann. Aber jetzt ist es soweit. Das Gebet steigt vor Gott, aber es wird auch auf die Erde wie Feuer hinuntergeworfen.
Die 144.000 Knechte Gottes aus den 12 Stämmen Israels haben wir heute Morgen bereits kennengelernt in Kapitel 7. Wir haben gesehen, dass sie eine besondere Aufgabe haben in den letzten 7 Jahren, nämlich Zeugen zu sein für die Wahrheit Gottes. Und jetzt tauchen diese Leute hier wieder auf. Wo? Sie stehen auf dem Berg Zion, dem Tempelberg, und es steht mit ihnen einer dort. Das ist Jesus. Und alles ist verändert. Ihr Dienst ist vorbei, der Kampf ist vorbei, Es gibt keine Angst, keine Schmerzen, kein Leid mehr. Denn mit der Ankunft, der Wiederkunft Jesu ist die Herrschaft des Antichristen vorüber. Diese ersten fünf Verse in Kapitel 14 nehmen uns also mit in die Zeit nach den letzten 7 Jahren der Menschheit. Und jetzt schauen Sie, was die dort tun, Verse 2 und 3. Die stehen dort und singen. Und singen. Im Himmel wird viel gesungen. Das ist gut. Die stehen dort und singen, wahrscheinlich ein Siegeslied oder eine Dank- und Lobeshymne. Und dann zeichnet Johannes noch einmal mit ein paar wenigen Strichen rückblickend ihr Leben nach, Verse 4 und 5. Da heißt es, sie haben sich nicht mit Frauen befleckt. Ja, das stößt natürlich auf bei dem einen oder anderen. Die Aufregung ist aber unnötig. Es ist hier nicht eine Abwertung der Ehe gemeint. Die Ehe hat ja in der Bibel unstrittig einen ganz hohen Stellenwert. Schauen Sie nur mal nach Hebräer 13, Vers 4, dann wird das sofort klar. Gemeint ist hier zweierlei. Die 144.000 Knechte Gottes haben sich ferngehalten von der Anbetung des Tieres, das ist das eine. Zum anderen haben sie für ihren Dienst die Ehelosigkeit akzeptiert, um Jesus in den knallharten Jahren des Antichristen möglichst ungehindert dienen zu können. Paulus hat das übrigens ähnlich gehalten. 1. Korinther 7, Vers 26, können Sie das nachlesen. Also Befleckung mit Frauen steht in der Bibel oft für Götzendienst. Das ist eine Umschreibung für Götzendienst. Und davon haben diese 144.000 sich ferngehalten und sie haben zusätzlich noch die Ehelosigkeit gewählt, um Jesus möglichst gut dienen zu können. Und dann steht da, dass in ihrem Mund kein Falsch gefunden wurde, Vers 5. Das heißt, sie haben auch in Augenblicken großer Gefahr und Bedrohung keine Kompromisse und keine Abstriche an der Wahrheit Gottes gemacht. Und jetzt stehen sie da auf dem Zionsberg und es ist alles vorüber. Und sie wissen, es war hart. Es war knallhart. Aber es war nicht umsonst. Es hat sich alles tausendfach gelohnt. Und dann sieht Johannes etwas ganz anderes. Er sieht einen Engel mitten durch den Himmel fliegen, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Auch diese Szene greift in die Zukunft hinein. Wahrscheinlich in die Zeit kurz vor dem endgültigen Ablauf der letzten 7 Jahre. Da sorgt Gott noch einmal dafür, dass die Menschen gewarnt werden. Er schickt einen Engel, der jetzt noch ganz kurz vor dem Ende die verbliebenen Gläubigen auf der Erde in Bewegung setzt und sie motiviert, den Menschen das Evangelium von Jesus noch einmal zu sagen. Mitten in der Düsternis der Herrschaft des Antichristen leuchtet Gottes Gnade hell auf. Und dann wird Johannes auf einen zweiten Engel aufmerksam. Auch der hat eine besondere Botschaft, aber die betrifft nicht einzelne Menschen, die betrifft eine Stadt am Euphrat, eine Stadt mit einem üblen Ruf, die Stadt Babylon. Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit ihrem Zorneswein, ihrer Hurerei getränkt, alle Völker. Babylon werden wir noch genau kennenlernen, hier nur so viel. Sie ist die Stadt, in der sich die politische und religiöse Macht des Antichristen konzentriert. Kurz vor der endgültigen Entmachtung des Tieres, des Antichristen, wird diese Stadt durch ein Erdbeben dem Erdboden gleichgemacht werden. Das wird kurz vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu geschehen. Der Fall der Stadt Babylon ist ein Signal dafür, dass die Tage des Tieres aus dem Meer gezählt sind. Und dann sieht Johannes noch einmal einen Engel, auch der hat eine Botschaft. Und das ist eine Botschaft, die sich vor allem an die Gläubigen richtet, die in den 3,5 Jahren des Antichristen einen schweren Stand haben. Eine Botschaft der Ermutigung. Eine Botschaft, die zum Durchhalten auffordert. Offenbarung 14, 9 bis 13. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Es wird in den 3,5 Jahren des Antichristen viele, viele geben, die als Christen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen werden, die entmutigt, eingeschüchtert und verängstigt sein werden, die den Eindruck haben werden, dass alles ausweglos und sinnlos geworden ist. Und Gott hält hier dagegen. Er sagt, nichts ist umsonst, nichts ist vergeblich. Schmerz nicht, Einsamkeit nicht, noch nicht mal der physische Tod. Selig sind die Toten, spricht er, die von nun an, also während der 3,5 Jahre des Antichristen, sterben. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach, sind also nicht vergeblich. Gott weist seine Leute hier darauf hin, dass ihre Leidenszeit begrenzt ist. Länger als 3,5 Jahre wird sie nicht andauern. Dann beginnt eine neue, helle Zukunft. Und es gibt keinen Grund, die Hoffnung fahren zu lassen. Und dann lenkt er den Blick auf die, die das Tier anbeten, und macht deutlich, die haben wirklich eine düstere Zukunft. Die müssen zwar nicht unmittelbar um Leib und Leben fürchten in der Zeit des Antichristen, aber auf sie kommt das Leid zu, wenn die Zeit des Tieres abgelaufen ist. Und dann kommt Leid ohne Ende, die Qual der Ewigkeit in der Verdammnis. Und noch einmal, Licht auf ein Ereignis in der Zukunft. Offenbarung 14, 14-20. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setz deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Johannes sieht Jesus, den Menschensohn. Er sieht, wie er auf einen Zuruf der Engel hin zu Sichel und Winzermesser greift, um die Ernte einzubringen und die Trauben zu schneiden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, hier ging es um die Trennung von Gut und Böse, wie etwa im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, Matthäus 13. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Dieselben Bilder von der Ernte mit der Sichel und vom Traubenschneiden mit dem Winzermesser kommen auch im Buch des Propheten Joel vor, Joel 4, Vers 13. Und dort geht es ausschließlich um das Gericht, das die Völker der Erde trifft. Was Johannes hier schlaglichtartig beschreibt, ist die sogenannte Schlacht bei Harmagedon. Auch das werden wir morgen noch genauer hören. Harmagedon ist eine Örtlichkeit im Land Israel. Und dort wird, wenn Jesus wiederkommt, der Aufruhr des Verlierers niedergeschlagen werden. Weite Teile des Landes Israel, 1600 Stadien werden hier genannt, das sind 270 Kilometer, werden dann zum Aufmarschgebiet einer gigantischen Militärmaschinerie werden. Der Antichrist wird einen letzten vergeblichen Versuch unternehmen, die Wiederkunft Jesu zu verhindern. Aber von seinen Kämpfern wird am Ende keiner etwas ausrichten. Das Böse, das so lange triumphiert hat, wird nicht bestehen können, wenn es Christus begegnet. Das Böse kann nicht siegen, weil die Wahrheit Gottes stärker ist. Das ist die Botschaft, die uns die Vorschau auf das Finale der Weltgeschichte hier präsentiert. Und jetzt, und das geht ganz fix, werfen wir noch einen Blick auf die Schalen des Zorns. Letzter Punkt. Vers 15, 1-4. Nehmen Sie noch einmal alle Kraft zusammen. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Dann zitierte er aus diesem Lied: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Danach sah ich, es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Tempel. Und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Noch einmal, wie in Offenbarung 4:1-11, gibt Johannes den Blick frei in den Thronsaal Gottes. Da steht die große Schar derer, die in den letzten sieben Jahren auf der Erde umgekommen sind, weil sie sich zu Jesus bekannten. Auch das große gläserne Meer, wir haben es in Offenbarung 4:6 kennengelernt, wird wieder genannt. Aber eins hat sich verändert, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Das Meer wie Kristall trägt jetzt den Schein des Feuers in sich. Ich sah, es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Das heißt, das gläserne Meer ist zu einem Feuermeer geworden. Zeichen dafür, dass Gottes Gericht der Vollendung entgegeneilt. Und Johannes hört einen Gesang, einen brausenden Gesang des Triumphs und der Anbetung. Alle, die unter der Herrschaft des Antichristen ihr Leben verloren, zählen jetzt zu den Siegern. Und sie singen zwei Lieder. Das Lied des Mose, das können Sie nachlesen, steht in 2. Mose 15, 1-19. Und das Lied des Lammes, aus dem zitiert Johannes freundlicherweise für uns. Wer bereit ist, die Mühsal der Nachfolge Jesu hier auf der Erde auf sich zu nehmen und nicht auszuweichen, wird am Ende auf der Seite des Siegers stehen. Und er wird wissen, dass es keine Übertreibung war, was der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 18 geschrieben hat, wo es heißt: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Und dann sieht Johannes noch einmal die Engel mit den Zornschalen Gottes. Sie kamen aus dem Tempel, Vers 6, die sieben Plagen hatten angetan mit reinem hellen Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann wird schnell überlesen, ist aber wichtig, Vers 8. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Die Stiftshütte war der Ort, an dem das Volk Israel in der Frühzeit Gott begegnete. Die Stiftshütte war nach detaillierten Vorgaben Gottes hergestellt worden. Und jetzt sieht Johannes diese Stiftshütte wieder. Und achten Sie darauf, was er sieht. Er sieht die sieben Engel, die kommen da heraus. Sie tragen weißes Leinen als Zeichen ihrer Reinheit, goldene Gürtel als Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Sie bekommen die Schalen des Zorns. Und dann wird die Stiftshütte, der Ort der Gemeinschaft mit Gott, unzugänglich. Der Tempel wurde voll von Rauch. Und niemand konnte in den Tempel gehen. Gott macht sich unzugänglich in dieser Schlussphase. Bis zur Vollendung der Zornschalen wird es für Menschen auf der Erde nicht mehr möglich sein, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Es schlägt die Stunde der Vergeltung. Vers 1 und 2 in Kapitel 16. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Nicht alle Erdbewohner trifft die Plage der ersten Schale. das Volk Israel in seiner Zuflucht in der Wüste, die 144.000 Knechte Gottes und auch die versprengt lebenden Christen in der Welt sind davon nicht betroffen. Betroffen sind die mit dem Zeichen des Tieres an Stirn und Hand. Verstehen Sie, ein paar Jahre hat sie dieses Zeichen des Tieres geschützt vor unmittelbarer Gefahr. Aber jetzt wird das Zeichen des Tieres auch äußerlich zum Fluch für die, die es tragen. Eine ganze Menschheit schreit auf unter dem Schmerz von Geschwüren, die böse und schlimm sind, wie es heißt, die also nicht heilen. Und dann eilen die Ereignisse weiter, Verse 3 bis 7. Und der zweite Engel goss seine Schale ins Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Viel unschuldiges Blut ist vergossen worden auf der Erde in den Jahren der Diktatur des Tieres. Männer, Frauen und Kinder, die sich zu Jesus bekannten, verloren ihr Leben. Unter dem ironischen Beifall der Masse kamen Christen ohne Zahl zu Tode. Und jetzt kommt das Blut der Gequälten und Hingerichteten über ihre Peiniger. Durch die zweite und dritte Zornschale wären mehr Quellen und Flüsse wie Blut. Bei den Posaunen war es nur immer ein Drittel. Aber jetzt werden das ganze Meer, alle Quellen und alle Flüssen wie Blut. Es setzt ein gigantisches Sterben ein in den Flüssen, Ozeanen und Strömen. Und der Durst wird zum Problem in den Häusern und Wohnungen. Und dann kommt eine Hitze, die alles noch schlimmer werden lässt. Verse 8 und 9. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Sie bekehrten sich nicht. Das taucht auf, dieser Satz, wie ein düsterer Refrain immer wieder. Offenbarung 9, 20, Offenbarung 16, Vers 9, 16, Vers 11. Und sie bekehrten sich nicht. Es kommt ein Punkt, wo die Menschen nicht mehr zugänglich sind für eine Kursänderung in ihrem Leben, wo sie einmal den eingeschlagenen Weg weitergehen bis zum bitteren Ende. Sie haben den Charakter dessen angenommen, dem sie sich verschrieben haben, dem Tier, und sie klagen Gott an statt sich selbst und ihre Sünde. Verstehen Sie, einer schmerzgepeinigten, kranken, dürstenden und vor Hitze stöhnenden Welt fällt nichts anderes mehr ein, als Gott zu lästern. Der Unwillen zur Bekehrung ist längst zur Unfähigkeit geworden. Vers 10 und 11. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Es kommt eine Dunkelheit über die Erde, die alles lahmlegt. Es gibt keinen Morgen mehr und keinen Abend, keine Dämmerung und kein Morgengrauen. Es herrscht die Nacht und die Menschen zerbeißen die Zungen vor Schmerz. Der Schmerz kommt von den Geschwüren, die sie an sich tragen. Und jetzt in der undurchdringlichen Finsternis kann niemand mehr sich irgendwie ablenken und so seinen Schmerz vergessen. Es kann auch niemand mehr Medikamente beschaffen, um den Schmerz zu betäuben. Die Menschen können nur noch da sitzen bleiben, wo sie gerade sitzen. Und sie haben nur noch sich selbst und den Schmerz, der in ihnen wühlt. Auch das Volk der Ägypter hat einmal so eine von Gott verfügte Dunkelheit erlebt, in der nichts mehr ging. Das zweite Buch Mose, Kapitel 10, berichtet davon. Damals ist es in ganz Ägypten dunkel gewesen. Nur in Gosen, wo das Volk Israel wohnte, war es hell. Und möglicherweise wird es während dieser fünften Zornesschale auch so sein, dass es dort hell ist, wo das Volk Israel in seiner Zuflucht in der Wüste wohnt. Verse 12 bis 16. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist er, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und er versammelte sie an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Harmagedon. Harmagedon ist ein hebräisches Wort und bedeutet wahrscheinlich Berg oder Hochland von Megiddo. Und dieses Hochland bekommt nun in dieser sechsten, vorletzten Zornschale eine herausragende Bedeutung. Es wird das Zentrum eines militärischen Konflikts mit weltweiten Dimensionen. Und jetzt achten Sie drauf, was geschieht. Zunächst trocknet der Euphrat aus. Der Euphrat ist so etwas wie eine natürliche Grenze nach Osten hin. Und er trocknet aus. Das heißt, jedermann, der aus dem Osten kommt, braucht nicht mehr Brücke oder Schiff zu benutzen. Er kann direkt durch das trockene Flussbett hindurchmarschieren. Und genau das geschieht. Eine gewaltige militärische Streitmacht, die Streitmacht der Könige aus dem Osten, wälzt sich heran und durchquert das Euphrattal Richtung Israel. Und nicht nur das. Sämtliche Regierungen der Welt schließen sich an, werden sich einig darüber, einen Krieg zu führen im Land Israel. Es bildet sich eine riesige, so noch nie dagewesene militärische Allianz. Und wie kommt es dazu? Die Verse 13 und 14 geben Auskunft. Die Machthaber der Erde erliegen der dämonischen Propaganda des Dreiergestirns, des Satans, des Antichristen und des falschen Propheten. Und sie schließen sich zusammen, um den Kampf mit Gott zu führen und die Wiederkunft Jesu, wenn möglich, doch noch zu verhindern. Sie setzen Gott alles entgegen. Und erreichen doch nicht mehr, als dass sie sehenden Auges in ihr Verderben rennen. Der Zielpunkt Harmagedon wird, wie wir morgen sehen werden, all denen zum Verhängnis, die Gott hassen. 17 bis 21. Und der siebente Engel goss seine Schale in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Die siebte Schale des Zorns verändert das Gesicht der Erde und bringt Zerstörung ohne Grenzen. Die Städte verschwinden von der Bildfläche. Zurück bleiben nur rauchende Trümmer. Hagelstücke groß wie Bomben stürzen vom Himmel. Berge und Gebirgsmassive reißen auf und zerfallen. Insel versinken in den Fluten, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und dann nennt Johannes zwei Städte, die besonders betroffen sind, die Stadt Jerusalem und die Stadt Babylon. Jerusalem zerfällt in mehrere Teile. So hat es auch der Prophet Zacharja in Kapitel 14, Vers 4 angekündigt. Und die Stadt Babylon hört auf zu existieren. Und das Erschütterndste steht ganz am Ende. Diejenigen, die nach dem Ende der Zornschalen mit grauen Gesichtern lebend aus den Trümmern kriechen, haben nichts anderes im Sinn, als die Faust gegen den Himmel zu erheben und den lebendigen Gott in ohnmächtiger, glühender Wut zu lästern. Wie viele Jahre sind es, die uns noch trennen von diesen erschütternden Ereignissen, hat mich vorhin jemand gefragt. Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir: jedes Jahr, jeder Tag, jede Stunde, die Gott uns noch gibt, um Menschen zu Jesus zu rufen, sind eine kostbare, kostbare Gnade. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 9, Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und so ist es wirklich. Das helle Licht der Gnade Gottes scheint lange, lange. Aber es kommt die Zeit, wo es dunkel wird um die Menschheit und das Licht der Gnade verlöscht. Gottlob, noch ist es Tag. Amen.